Laufen ist einfach. Der Podcast von und mit Julian Fitschen und Laufen.de. Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde des Laufsports. Laufen ist einfach. Heute mit einer neuen Folge für euch. Ein Mutmacher-Podcast möchte ich den mal nennen, denn er zeigt uns, was wir vielleicht, auch wenn wir das gar nicht so geplant haben, mit dem Laufsport alles erreichen können für uns ganz persönlich. Man weiß nie, was die Zukunft bringt, aber ich habe hier jemanden, der hat mit dem Laufen angefangen, vor ganz, ganz großer Zeit und damals auch nicht unbedingt damit gerechnet, wo ihn das Ganze hinführen würde und wie ihm das Ganze auch mal gesundheitlich, ja, wirklich einen riesen, riesen Dienst erweisen sollte, diese Rennerei, bei der er sich da jetzt seit vielen Jahren austobt. Wir kommen gleich dazu, ja. Erstmal möchte ich ihn ganz, ganz herzlich begrüßen. Lieber Hermann, schön, dass du dabei bist.
Ja, hallo Jan. Das ist wirklich eine tolle Sache für mich, dass ich in deinem Podcast mal zu Gast bin. Sonst bin ich ja immer fleißig Zuhörer und bin immer ganz begeistert. Meine Frau und ich hören das oft, wenn wir zusammen Auto fahren. Und jetzt hat sich's ergeben, dass ich bei dir zu Gast sein darf. Bin ich echt ein kleines bisschen stolz drauf.
Ich wusste das gar nicht, dass ihr zuhört, muss ich zugeben. Das hättest du mir im Vorgespräch jetzt auch schon mal sagen können. Aber ist gut, jetzt fühle ich mich auch sehr schön und habe gute Laune und fühle mich sehr geschmeichelt. Ja. Nein, der Marc Böhmer hat tatsächlich mir den Tipp gegeben, dass wir uns mal unterhalten sollten, weil er mir so ein bisschen deine Hintergrundgeschichte erzählt hat. Ganz krasse Krebserkrankung, die du überwunden hast und die du eben auch mit Hilfe des Laufsports überwunden hast. Ne? Und da habe ich gedacht, ja, jetzt schauen wir doch mal, ob du irgendwie spontan Zeit hast. Und jetzt sitzen wir hier irgendwie in den Osterferien. Bei mir sind ausnahmsweise mal gerade irgendwie alle Kinder und Enkelkinder, die hier gerade bei Oma gemeinsam Urlaub machen, im Schwimmbad, toben nicht durch die Gegend. Bei dir ist es auch schön ruhig und wir können uns ein bisschen unterhalten, bevor du nach Dortmund fährst zu einer wichtigen Veranstaltung. Aber ja, Leute, Fußball, ich habe keine Ahnung von nix. Aber auch darüber reden wir heute vielleicht mal ganz, ganz kurz. Aber lieber Hermann, magst du dich vielleicht erstmal so ein bisschen vorstellen, ne? Also ich sehe dich hier vor mir, ja, in deinem Trikot, ne, oder mit deiner Fanjacke zumindest. Die anderen sehen dich hier nicht, die können dich nur hören. Was bist du für ein Typ? Wie bist du zum Laufen gekommen? Was machst du beruflich? So ein kleiner Rundumblick, damit wir uns hier ein, wie gesagt, schönes Hörbild quasi von dir machen können.
Ja, also kann ich gerne tun. Ich bin schon ein kleines bisschen älter. Das heißt also, ich bin, was die Masters angeht, jetzt ein Läufer der Männer 60. Nächstes Jahr schon Männer 65. In diesem Jahr, in 2024, werde ich meinen 112. Marathon, glaube ich, 112. Marathon laufen. Das heißt also, vor 40, ziemlich genau 40 Jahren, bin ich meinen ersten Marathon in Duisburg gelaufen. Ich bin, nachdem ich Fußball gespielt habe und das dann aufgehört habe, wegen Familie, Beruf und so weiter, habe ich das Bedürfnis gehabt, mich zu bewegen, irgendwie Sport zu machen. Was hat man gemacht? Man wurde ein Waldläufer, später auch Jogger. Und danach wurde man dann Runner. So, und alles das, all diese ganzen Phasen habe ich in meinem Leben auch gehabt. Mal mehr, mal weniger. Auch Phasen gehabt, in denen ich nur gejoggt bin oder nur gelaufen bin. Als Ausgleich zu Beruf und Familie und allem. Und jetzt, die letzten Jahre, hat es mich nochmal wieder gepackt oder so. Und ich habe auch nochmal Lust gekriegt auf Wettkämpfe und auch gezielt zu trainieren. Bereite mich heute gezielt auf ein paar Dinge vor. Also plane mir meine Wettkämpfe und Läufe so, wie mir das jetzt möglich ist. Ich war 35 Jahre selbstständig als Gartenlandschaftsarchitekt und hatte eine Handelsvertretung im Bereich Gartenbau. Und da war häufig der Sport, das Laufen, sag mal, Begleitung so zum Alltag oder Ausgleich zum Alltag, zum Berufsalltag und die Dinge. Und jetzt ist es ein bisschen entspannter geworden für mich, also was meine berufliche Belastung angeht, die ist viel, viel geringer als früher. Und jetzt bin ich wieder ganz intensiv mit dem Sport unterwegs, also weil ich jetzt einfach auch mehr Zeit und mehr Lust und mehr Energie dafür habe. Also tut mir richtig gut, was ich gerade wieder mache. Vor allen Dingen, weiß nicht, ob ich das direkt schon erzählen soll, wie diese Wende in meinem Leben so gekommen ist. Das kann ich gerne machen.
Kannst du gerne machen. Also ich wäre jetzt auch noch drauf gekommen und ich werde auch noch mal ein bisschen nachbohren, was deine sportliche Historie angeht. Aber fang gerne schon mal an, ja.
Also 2020, das Jahr, an das wir uns ja alle noch ziemlich gut erinnern können, weil es das erste heftige Corona-Covid-Jahr war, habe ich eine ganz normale Krebsfrüherkennungsuntersuchung gemacht auf Darmkrebs. Und bei der Gelegenheit hat der Arzt mich davon überzeugt, auch eine Magenspiegelung zu machen, auch mal zu schauen, ob mit dem Magen und dem Mageneingang alles in Ordnung ist. Und das Ergebnis war, dass der Darm in Ordnung war, mein Magen und meine Speiseröhre aber nicht. Man nennt das ein sogenanntes Adenokarzinom. Das heißt also, ich hatte gleichzeitig Magenkrebs und Speiseröhrenkrebs.
Oh, du
Völlig.
hattest keine Beschwerden vorher. Das war ja eigentlich nur eine Routineuntersuchung,
Also
oder?
Beschwerden, die ich nicht damit in Verbindung gebracht habe. Ich habe in den Wochen vorher ziemlich schlecht geschlafen, habe Nachtschweiß gehabt oder so. Ich habe das aber auf eine berufliche Überlastung zurückgeführt oder was auch immer. Die Ursache kann auch mal ein grippaler Infekt sein oder was man sich so alles denkt, aber man hat nicht vermutet, also mir ging es eigentlich gut. Und dann veränderte sich das Leben von der einen Minute auf die andere völlig. Also es ging erstmal darum, wie weit ist diese Krebserkrankung fortgeschritten und welche Strategie ist jetzt richtig, also welche Therapie wäre jetzt richtig. Und also man fällt erstmal im ersten Moment, ich will das mal so beschreiben, ist man in so einem Nebel, der einen nicht 2 Meter weit gucken lässt. Dann habe ich aber ziemlich viel Glück gehabt oder so, weil um mich herum sofort alles sehr, sehr gut funktionierte. Also ich habe eine Frau, die ist Krankenschwester. Ich habe eine Tochter, die ist Onkologin, Kinder in der Kinderonkologie. Ich habe eine Schwiegertochter, die ist Neurologin. Ich habe eine andere Tochter, die ist Ernährungswissenschaftlerin bei der NADA in Bonn. Also um mich herum waren eigentlich nur Experten. Also, und die Jungs haben mich mental und moralisch unterstützt, meine Söhne. Ich habe also 4 Kinder. Aber meine Familie hat sofort angefangen zu funktionieren und für mich zu planen. Ich musste also nur sehr folgsam sein und alle Termine, die man für mich macht, so wahrnehmen. Ja, und so kam es dann, dass 2020 eigentlich extrem, für die meisten Menschen war 2020 ja extrem von Covid geprägt. Für mich war 2020 Covid nur an zweiter Stelle. Ich habe das also nur so am Rande wahrgenommen, weil für mich war das geprägt von sehr häufigen Chemotherapien, von der Operation, von einem Pleuraerguss in der Lunge. Das ganze Jahr zog sich eigentlich ziemlich heftig dahin. Also es ging eigentlich nur darum, habe ich eine Chance, wieder gesund zu werden oder diesen Krebs zu überleben oder nicht. Das war 2020. Und ich hatte damals, war mein Plan, in der Uniklinik in Köln operiert zu werden. Und die haben mir gesagt, ja, um operiert zu werden, das ist eine 8-stündige Operation, müssen Sie sich körperlich in eine Verfassung bringen oder so, wo Sie als Patient in der OP kein Risikopatient sind. Ja, und das war ich zu dem Zeitpunkt aber gar nicht. Ich war übergewichtig, ich war sehr schlecht trainiert, ich hatte schlechte Blutwerte, schlechte Fettwerte, wahrscheinlich auch schlechte Cholesterinwerte. Also das war eigentlich alles nicht toll, wie bei so einem 60-Jährigen. Das war in meinem 60. Lebensjahr. Und dann habe ich trotz der Krebserkrankung und trotz Covid und trotz Chemotherapie oder so, habe ich mich extrem auf diese OP vorbereitet. Und da habe ich mich an meine ganze Lauf Ära erinnert und habe angefangen zu laufen. Als es dann durch die Chemo nicht mehr so gut ging, bin ich noch Rad gefahren. Als das auch nicht mehr ging während der Chemo, bin ich dann gewandert. Und als Wandern auch nicht mehr ging, bin ich spazieren gegangen. Aber ich habe jeden Tag maximal alles gegeben, um irgendwie fit zu sein für die Operation. Ich musste mich trotz des ganzen Übels um mich herum, musste ich mich eigentlich in Form bringen, damit ich für die Operation kein Risikopatient bin. Ich wollte unbedingt da operiert werden und die hätten das nicht gemacht, wenn ich nicht gut in Shape gewesen wäre zu dem Zeitpunkt. Und das habe ich geschafft. Dann bin ich im Juni operiert worden. Da war ich eigentlich so fit, trotz Krebs, so fit wie schon lange nicht mehr und trotz Chemo. Und als dann die OP und die nachfolgende Chemo auch überstanden waren, habe ich dann gedacht, ey, jetzt wäre es natürlich saublöd, diese ganze Fitness und diesen ganzen Willen und den Spaß am Sport wieder an den Nagel zu hängen, nee, dann bleibst du auch dabei. Und mit jedem Tag habe ich dann Verbesserungen gemacht und dann bin ich beim Ausdauersport, bei meiner Lieblingssportart Laufen. Weil Laufen ist einfach, ne? Weißt du ja, Jan?
Ja,
Ja.
ganz genau.
Laufen ist einfach, bin ich einfach dabei geblieben. Und das ist jetzt 4 Jahre her und seit 4 Jahren wird der Spaß am Laufen jeden Tag noch ein bisschen mehr.
Okay, das ist ja eine Wahnsinnsgeschichte. Jetzt habe ich so ein bisschen zwischendurch gestockt, weil ich gesagt habe, hä, jetzt redet er irgendwie von seinem 112. Marathon. Die kann er ja nicht alle irgendwie nach seiner Krebserkrankung gemacht haben. Das heißt, du warst als Fußballer, ja, das habe ich gesagt, ich erzähl es nicht, was du mir gerade ein großes Geheimnis verraten hast. Aber also ich bin ja, machen wir es mal so, oder musst du es selber erzählen, ja. Also ich habe ja auch meine Karriere als Fußballer gestartet, ne? Ich bin bis zur B-Jugend gekommen und da habe ich hier also in Atta gespielt, beim SV Atta in Osnabrück. Und wir waren, glaube ich, die allerniedrigste Spielklasse, die es gibt, ne? Und da haben wir dann auch noch relativ häufig verloren. Und weil ich verlieren nicht leiden kann, bin ich dann zum Laufsport gewechselt. Das war bei dir ein bisschen anders, ja? Du hast ein bisschen anders Fußball gespielt, ja?
Ja, schon ziemlich ambitioniert, aber heute.
Wo genau? Sag's bitte, ich will es von
Also
dir hören.
bei Rot-Weiß Lüdenscheid in der zweiten Bundesliga Nord habe ich mal kurzfristig kicken dürfen. Das war sehr schön als 18-, 19-Jähriger, war ein Privileg. Aber mir war klar, dass ich den Sprung zum professionellen Sport, das kann man mit heute auch gar nicht vergleichen, nicht schaffe. Und ich habe mich dann auf Studium und Familie, meine Frau und ich, wir sind jetzt dieses Jahr schon 40 Jahre verheiratet, also kann man sich das ungefähr so vorstellen. Also ich habe mich dann wirklich sehr konservativ orientiert, ne? Und Studium und Beruf und Familie wichtig gemacht. Und dann war irgendwann so ein Individualsport, den man dann machen kann, wenn Job und Familie das zulassen, war einfach für mich viel geeigneter. Trotzdem möchte ich die Zeit nicht missen. Es war eine coole Erfahrung, auf dem Level auch kicken zu dürfen. Und meine Leidenschaft für den Fußball ist bis heute, aber sag mal, im passiven Bereich geblieben. Also ich bin großer Anhänger eines nahegelegenen Bundesligisten mit den schönsten Farben überhaupt oder so. Und
Was schwarz-gelb ist, glaube ich, ne? Ist die
ja,
da, oder? Was habt ihr
genau,
da, ja?
ganz genau, ja. Das ist also wirklich, die Verbindung ist noch geblieben. Aber das, und ich habe meine Jungs haben lange gekickt. Meine beiden Töchter sind allerdings auch sehr früh zur Leichtathletik gekommen. Dann über den Mehrkampf zur Mittelstrecke, später zur Langstrecke. Sie haben beide Marathonerfahrung. Meine Töchter, die ältere von den beiden, hat Ultradistanz-Triathlon schon gemacht. Sehr, sehr erfolgreich auf einem hohen Niveau. Also, wir sind hier in der Familie eigentlich ziemlich sportbescheuert, wenn man das mal
Ja.
so nennen will. Hat schon einen hohen Stellenwert
Ja.
unter
Ja,
uns.
musst du auf jeden Fall gleich auch noch einiges dazu erzählen. Ich wollte jetzt aber nur noch mal so ein bisschen darauf hinaus. Also du hast Fußball gespielt, dann hast du dich eben auch dem Ausdauersport gewidmet, hast da schon richtig Gas gegeben, denn da bist du ja auch eine Zeit lang sehr ambitioniert unterwegs gewesen. Dann hast du dich aber hängen lassen, damit du dann im Rahmen deiner Krebserkrankung dann die Form wieder aufbauen musstest. Sehe ich das richtig? Ja, war das so eine
Ja, es kam
Wellenbewegung
so eine,
auch?
also das war so eine Phase, als ich das erste Mal in Biel die 100 gelaufen bin und da ins Ziel kam. Das war ein wahnsinnig tolles Erlebnis. Aber als ich dann die Tage danach so resümierte, habe ich gedacht, was soll ich jetzt eigentlich noch machen? 100 Mal Marathon gelaufen, jetzt ein 100er gelaufen, Ultras gelaufen, 24-Stunden-Läufe gemacht und solche Geschichten. Und irgendwie war von einem Tag auf den anderen war der Bock an Wettkämpfen weg. Das war Laufen, ja, das war weg. Und dann kam so Mitte der 10er Jahre, also 2013, 14, kam beruflich richtig Stress auf mich zu. Ich hatte da beruflich richtig hart zu kämpfen. Also musste mich dagegen gegen etwas sehr, sehr stark behaupten und durchsetzen. Und da habe ich mich voll auf den Beruf, auf meine Existenz. Als Selbstständiger bleibt dir da nicht immer so die, hast du da nicht so die große Wahl. Habe ich mich extrem stark darauf fokussiert und dann ist Laufen wirklich zu einer Begleiterscheinung geworden. In den Jahren davor bin ich noch, was ich Mountainbike-Weltcup gefahren, ein paar Mal über die Alpen gebrettert, bei Transalp Challenge und Transalpin ran und ich habe eigentlich alles gemacht, was ich so machen wollte. Und dann kam irgendwie so der Punkt, wo ich dachte, nee, Wettkämpfe eigentlich, da kam eine Phase und das mit den Wettkämpfen ist erst wiedergekommen nach meiner Erkrankung. Dass ich wieder Bock hatte, mir eine Startnummer an den Bauch zu machen oder so. Ich kann auch nicht dafür garantieren, dass das jetzt ewig so bleibt. Es kann genauso gut sein, dass ich in 2, 3 Jahren sage, ich laufe weiter, ich fahre auch weiter Rad, so als Begleitendes. Aber Wettkämpfe sind schon schön, aber nicht das Allerelementarste, was das Laufen für mich so hat. Das ist eine nette Begleiterscheinung oder nett, weil ich das ganze Event schön finde, dabei zu sein, mittendrin zu sein, genauso weit von hinten wie von vorne weg zu sein, auch als alter Mensch mit jungen Leuten konkurrieren zu können und ihn auch behaupten zu können, ist auch ein cooles Gefühl, finde ich. Aber es ist nicht das, was, das ist nicht die einzige oder die wichtigste Triebfeder für mich zu laufen. Das ist eher was anderes.
Ja, aber eine Zeit lang war es das ja schon, ne? Weil wenn du sagst, okay, nachdem du bei den Wettkämpfen einfach nicht mehr gesehen hast, für welche Wettkämpfe du dich jetzt überhaupt noch motivieren willst, dann bist du ja in diesen, sag mal, auf diesen absteigenden Ast so ein bisschen gekommen, ne? Von
Richtig.
wegen dann eben doch zugenommen und
Ja,
ähnliches,
ja,
ne? Weil
ja.
du zwar Sport gemacht hast, ja, aber nicht mehr in dem Maße, wie du es gewohnt warst und wahrscheinlich so, wie es mir halt auch geht, ne? Man macht sehr, sehr viel Sport, ne? Und man isst sehr, sehr gerne und sehr, sehr
Ich
viel
habe sogar
und
geraucht,
das
ja, ne?
behält man bei. Du hast sogar
Ich habe
geraucht.
sogar geraucht in der Phase,
Nach 100 Marathons.
ja.
Ach du
Ja.
Scheiße,
Ja, das ist das, was mich am meisten im Nachhinein ärgert. Das müssen wir jetzt, glaube ich, auch nicht vertiefen, weil wichtig ist ja, dass man am Ende irgendwie merkt, dass das irgendwie Blödsinn ist und
Ja.
dass man das eigentlich sich nicht antun sollte. Aber das ist auch ein Teil meiner Vergangenheit, ne? Aber dann,
Absolut menschlich.
das beschreibt ziemlich genau, in was für einer Phase ich da war. Ich war ausschließlich darauf fokussiert, mich beruflich zu behaupten und durchzusetzen und meine Existenz zu sichern. Das war wirklich,
Ja.
wirklich so. So, und da habe ich, das soll keine Entschuldigung sein, auch da könnte man sich körperlich fit halten. Aber ich habe, und meine Frau hat mich gewarnt und alle haben mich darauf hingewiesen und meine Kinder haben mich immer versucht zu ermuntern. Aber das ist ziemlich stark an mir abgeprallt. Ich bin da so notgedrungen. Ich habe auch einen guten Freund hier in einem Nachbarort, der mich immer wieder, sehr guter Freizeitläufer, der mich immer wieder angerufen hat, gesagt, komm, jetzt aufstehen, wir sind verabredet, wir gehen jetzt eine Stunde laufen. Boah, habe ich gedacht, ey, schon wieder eine Stunde laufen, was ätzend, ne? Aber ich habe es dann gemacht. Ich habe es dann gemacht, weil ich dachte, ist ja auch gut für dich. Aber es hat mir nicht annähernd so viel Spaß gemacht wie jetzt, ne? Ja.
Ja.
Aber es ist Gott
Das
sei
heißt,
Dank
du bist
vorbei,
dann
die
von.
Phase.
Ja, genau. Aber das heißt, du bist dann so in dieser Hochphase, wo du da irgendwie über die Alpen geballert bist und irgendwie einen Marathon nach dem nächsten gelaufen bist, ne? Weil bei über 100 Marathons, da reicht ja auch nicht irgendwie einer pro Jahr. Das heißt, da hast du wahrscheinlich jeden Tag trainiert oder zumindest fünfmal die Woche, vermute ich so, oder?
Ja,
Und dann bist
also
du
ich
auf wie
glaube
viel
schon.
runtergegangen? Auf einmal oder zweimal? Oder
Also
was hast du dann
ich
gemacht so in der
denke,
Tiefphase?
also ich denke, ich habe immer eigentlich jeden Tag irgendeine Sportart gemacht. Also Kernsportart war immer Laufen. Und wenn ich nicht gelaufen bin, bin ich Rad gefahren oder bin Aquajoggen gegangen oder habe bei den Jungs beim Fußball mitgekickt. Irgendwas habe ich immer gemacht. Mittlerweile gehe ich auch gerne ins Gym und mache auch Krafttraining, Stabi und solche Geschichten ganz, ganz gezielt. Finde Yoga total spannend. Und dann bin ich
Gerne,
runtergegangen.
gerne, gerne auch. Habe ich das richtig verstanden? Du gehst gerne ins Gym, machst Stabi, ja? Jetzt muss ich mal kurz hier gucken, ob meine Kopfhörer hier
Machen wir
richtig
in der
sitzen
Gruppe,
hier.
machen wir in der Gruppe und wir haben einen mega, mega coolen Physio, der das macht, der das von der medizinischen Seite her total systematisch und gut macht. Und wenn du dann nach ein paar Wochen merkst, das ist gut für dich, für deine Stabilität, für deine Mitte und die Verletzungsgefahr geht runter, du kannst dich höher belasten. Also es gibt so viele positive Dinge und deswegen mache ich das gerne. Außerdem haben wir immer ziemlich viel Spaß in der Gruppe zusammen. Es gibt auch immer nette Sprüche und irgendwie einer ist immer der Doofe jedes Mal. Aber die Frage war ja, ich bin dann wirklich runtergegangen in der Zeit, ich sag mal so auf einmal, zweimal, vielleicht dreimal in der Woche ein Stündchen. Also ich würde mal so sagen, die Läufer rechnen ja immer in Kilometer. Also wenn es dann 20 Kilometer waren in der Woche, war das eigentlich die Normalität. Und früher waren für mich immer Wochen, ich sag mal, ja, wenn sie zweistellig waren, waren es erholsame Wochen. Also wenn es unter 100 Kilometer waren, waren es Erholungswochen. Und als ich intensiv trainiert habe, waren eigentlich 120, 130, 140 Kilometer. Das ist für einen ambitionierten Freitagssportler auch schon ein ziemlicher Umfang, ne? Also
Allerdings, und dann
nochmal.
selbstständig und vier Kinder und alles. Und deine Frau, hast gesagt, hat auch gearbeitet. Also,
Genau. Also
wow, gut organisiert.
im Jahresschnitt kam ich immer so auf 4.500 bis 5.000 Kilometer, die waren ja immer normal, plus Radfahren, plus andere Sachen. Und
Krass.
da bin ich jetzt auch wieder. Also jetzt komme ich so auf den Wochenschnitt. Bei Strava wird ja alles dokumentiert, weißt du,
Na klar.
kannst ja alles ein
Ich
nicht.
verlinke euch, Leute, ich verlinke euch das Profil. Ist dein Profil öffentlich, sag mal,
Ja,
Hermann, bei
kann man
Strava?
sehen, kann man
Ja?
sehen, kann man sehen.
Okay,
Also
super. Verlinke ich euch.
man kann jedenfalls total sehen, was der gute Mann da die ganze Zeit macht. Und da komme ich so auf, ich glaube, 70, 75 Laufkilometer in der Woche im Jahresschnitt. Und das geht auch, das geht auch nur, wenn man, naja, also fünfmal die Woche so, ja, laufe ich. Und die anderen Tage mache ich irgendwas anderes.
Ja,
Schon mal mache ich auch zwei
Wahnsinn.
Sachen am Tag oder so, dass ich irgendwie sage, ich gehe
Ja.
dann, wenn es die Zeit erlaubt, Wetter schön ist, gehe ein Stündchen laufen und mache abends noch ein bisschen Stabi oder gehe noch mal eine Runde ins Wasser oder sonst was. Ne?
Ja,
Aber nur so viel, wie
krass.
ich Spaß habe. Also Zwänge lege ich mir keine mehr auf. Und wenn das geplante Training dann auch nicht gut läuft an dem Tag, dann kann ich auch einfach mal ganz stumpf eine Runde joggen gehen und einfach alles andere
Ja.
hinter mir lassen.
Ja. Aber sonst, also so gerade zu der Zeit, wo du richtig Gas gegeben hast, wie habt ihr das dann organisiert, dass ihr das wirklich vom Zeitmanagement irgendwie hinbekommen habt? Weil, wie du es ja gesagt hast, selbstständig heißt ja immer so schön, ne? Selbst und ständig und so. Und da kannst du dich auch schlecht rausziehen. Ich meine, klar, du kannst dann vielleicht deine Trainingszeiten auf die Zeit legen, wo es dir gerne passt. Du kannst vielleicht besser bei Tageslicht trainieren als irgendwie abends spät.
Ja.
Aber es ist ja schon eine Nummer, ne? Und dann
Also,
eben Kinder, gerade wenn die klein sind, dann fährst du die am besten nachher noch selber zum Sport und so und tust und machst. Also, puh.
wichtige Frage finde ich oder so, weil ich habe eine mega tolerante und wirklich, wie soll ich, verständnisvolle Frau und Familie gehabt. Die Familie hat ja auch immer mega viel Sport gemacht. Meine Frau ist auch eine erfahrene Marathonläuferin. Das heißt also, wir haben dann, ich sag mal, mit Hilfe Von meiner Mutter zum Beispiel, die die Kinder mal genommen hat, haben wir unsere langen Läufe in der Marathonvorbereitung zusammen gemacht. Ich bin abends, wenn ich kam, da bist du ja Experte dafür, mit meiner Stirnlampe losgezogen.
Lenzer des Grüßens, sehr
Damals waren das noch
schön.
so Grubenleuchten, weißt du
Ja.
so? Aus der Tradition des
Sau
Ruhrgebiets.
schwer, sau ätzend,
Die
genau.
Stirn hing so leicht nach unten beim Laufen oder so. Nee, aber jedenfalls, man hat das dann angepasst, wenn das irgendwie so reinging. Man hat viel aufs Wochenende fokussiert, dann bin ich nicht ins Stadion gegangen. Haben so andere Hobbys, haben da irgendwie keine Luft mehr gehabt. Ne? Das heißt also, da war die Freizeit, die man hatte, war schon damit ausgefüllt, dass man irgendwie seinen Sport unterkriegen musste. Gelaufen ist man da eigentlich genauso viel oder ambitioniert wie heute. Aber heute geben einem diese begleitenden Dinge, dass man auch mal Stabi machen kann und auch mal andere Sachen machen kann, die geben einem erst, finde ich, so den Feinschliff oder so irgendwie auch die Stabilität und die Verletzungsunanfälligkeit. Aber es war schon eine Riesenorganisation, Selbstständigkeit, Familie. Und ich
Ja.
möchte nochmal betonen, dazu gehört echt viel Verständnis in der Familie. Und dass man auch gutes Zeitmanagement hat, dass man zum Beispiel, ich habe eben erzählt, also wenn ich meine Kinder zum Stützpunkttraining nach Dortmund gefahren habe und sind in der Helmut-Körnig-Halle gelaufen, dann wusste ich genau, wann die fertig sind mit Training und mit Duschen. Und in der Zeit bin ich im Westfalenpark oder bin in Hörde oder sonst wo, bin ich gelaufen in der Zeit. Also man hat immer, ich habe auch immer eine gepackte Tasche im Auto gehabt. Ich habe ja 80.000 Kilometer im Jahr gefahren. Und wenn sich irgendwo eine Stunde bot, ja, dann hat man hinten eine Tasche drin gehabt und ein Handtuch und einen nassen Waschlappen oder so. Dann ist man eine Stunde gelaufen. So wie andere Mittagspause, was ich beim Italiener machen, bin ich halt eine Stunde um den Italiener rumgelaufen immer.
Ja.
Weil man nicht aufs Training oder nicht auf seinen Plan verzichten wollte. Man hat irgendwie einen Weg gefunden, dass das ging. Heute frage ich mich oft, wie haben wir das geschafft? Also meine Frau und ich, wie haben wir das geschafft mit der großen Familie, mit allem, aber wir haben es irgendwie geschafft. Ja.
Ja, und tatsächlich witzig finde ich ja auch, dass du jetzt, also gerade hast du erzählt, du hast die Kinder dann zum Training gefahren in die Helmut-Körnig-Halle. Das ist, liebe Leute, ja die Leichtathletikhalle in Dortmund, die ist direkt neben dem Stadion vom BVB und da haben wir also auch schon viele Wettkämpfe und viele Trainings absolviert, weil ich war ja in Wattenscheid im Verein und die haben nur einen 100 Meter Sprintschlauch. Da kannst du in der Halle keine 200 Meter Runden drehen und da richtig für eine Hallensaison dich vorbereiten. Das heißt, wir sind dann auch häufiger mal nach Dortmund gefahren. Für alle, die sich jetzt in der Region nicht auskennen, das kann man in einer halben Stunde schaffen mit dem Auto, wenn kein Verkehr ist. Wenn allerdings Verkehr ist, dann kann das auch noch mal 2 Stunden dauern,
Ja,
die Strecke, weil man über die A40 fährt, ne,
ich
nächste
brauche
Parkplatz der
90
Republik
Minuten
und
von zu
so.
Hause dahin. Ne? Also 90,
Von dir aus sogar.
ja. Und dann hatten die schon mal Stützpunkttraining in der Roten Erde, auch Legende, Rote Erde. Toll,
Genau,
toll,
direkt dazwischen.
tolle Bahn, immer an der Roten Erde. Und dann habe ich das immer genutzt. Ich habe die Zeiten dann immer genutzt. Wir haben unsere Wettkämpfe zusammen geplant und solche Dinge oder so. Wir haben das immer gut organisiert und in der Familie war halt eine hohe Toleranz dafür da. Wenn jemand sagte, ich gehe jetzt eine Stunde laufen, dann hat keiner gesagt, boah. Wenn einer gesagt hätte, ich gehe jetzt eine Stunde in die Kneipe oder so, dann hätten die gefragt,
Ja.
was willst du denn da? Und dann hat gesagt,
Bei dir piept's voll.
was willst du da denn? Aber wenn einer sagt, ich gehe eine Stunde laufen, dann gehen ja überall die Daumen nach oben, dann gibt es Kudos, ne? Also für die vor die Tür treten. Also das ist,
Ja.
ne? Ja.
Und tatsächlich auch so, dass das nicht irgendwie die Kinder abgeschreckt hat, dass Mama und Papa jetzt irgendwie ständig unter Strom stehen und ständig zum Training wollen oder sowas, sondern die Kinder fanden das ja offensichtlich so cool, dass sie selber denselben Quatsch dann angefangen haben, ne? Das ist ja auch
Ja.
immer so die Frage. Na ja, klar, man soll den Kindern ja vorleben, wie es gemacht wird, aber bei euch war das schon dann extrem, ne? Das ist ja nicht ein bisschen Sport gewesen, ne?
Ja, die
Aber
Kinder, die,
scheint ja auch gut zu
genau,
funktionieren.
die Kinder durften eigentlich, als sie klein waren, alles an verfügbaren Sportarten hier ausprobieren. Und dann hatten wir das Glück, dass hier, sagen wir mal, im
Das
VfL.
war dann im Sauerland jetzt schon so
Ja,
von wegen
das ist
hier alles
also
ausprobieren.
Stadt Schmallenberg. Und dann hatten wir hier Glück oder so. Es gab einen unheimlich, oder gibt einen unheimlich ambitionierten Leichtathletiktrainer hier im VfL Fleckenberg. Das ist ein Teil vom LAC Felddienst Hochsauerland, also von dieser Leichtathletikgemeinschaft. Und da uns hier so die technischen Möglichkeiten fehlen, das heißt, also wir hatten damals keinen für Stabhochsprung, ein Kissen oder solche Geschichten. Aber laufen kannst du halt überall, ne? Auf einer Aschenbahn und kannst im Wald laufen und kannst halt überall laufen. Und der war sehr ambitioniert, der kam vom Skilang, vom nordischen Skisport.
Ah, wollte ich gerade sagen, ist keiner beim Biathlon gelandet bei euch? Das ist doch schon fast auch
Hätte
so die Ecke, so.
sein können, war in dem
Ja.
Fall aber so, dass die mit diesem Leichtathletiktrainer in eine tolle Gruppe gekommen sind, also in eine Gruppe von gleichaltrigen Jungs und Mädchen. Und das hat so perfekt funktioniert. Der hat deutsche Meister kreiert, dieser Trainer, aus dieser Gruppe mehrfach oder so. Und meine Mädels sind auch deutsche Meister geworden, also in diesem Verein. Und so sind die zur Leichtathletik gekommen. Und meiner Frau und mir wurde hier und da mal unterstellt, dass man irgendwie die Kinder da zu Leistung triezen würde oder so. Sowas hat man immer im Hintergrund mal gehört. Aber ich will dir ehrlich sagen, Jan, das Gegenteil war der Fall. Wir haben eher aufgepasst, dass die in Sachen, ich sag mal, weißt du selber, in Sachen Ernährung, in Sachen Körpergewicht, in Sachen Wettkampfhäufigkeit, in Sachen Freude an anderen Dingen im Leben, dass die noch ihren Freundeskreis hatten, der auch außerhalb des Sports noch eine Bedeutung haben kann, dass die auch mal auf eine Party gehen können oder so. Wir haben eher darauf geachtet, dass es nicht das Ein und Alles ist und dass die nicht in irgendeine Situation abgleiten oder abrutschen, wo der Sport eine Dimension annimmt, die vielleicht auch nicht mehr nur mit Freude so zu tun hat. Und das hat mal gerade meine Frau super hingekriegt, finde ich. Die hat die unterstützt, aber auch, die hat ein Auge drauf gehabt, dass es denen eigentlich immer gut ging dabei. Und somit war die Toleranz untereinander und das Verständnis auch bis heute für den Sport, fürs Laufen und für die Ergebnisse, für Wettkämpfe also unglaublich, unglaublich groß. Also sie waren jetzt über Ostern da, die Kinder. Kannst dir vorstellen, da liegen zig Paar Laufschuhe bei uns im Hausflur. Muss erstmal sortiert werden, wem welche Laufschuhe gehören. Papa macht die hinterher immer alle schön sauber und stopft die mit Zeitungspapier aus. Ja, weil ich bin so ein sauberer Laufschuh-Freak. Laufschuhe
müssen. Um Gottes Willen, wie funktioniert das denn im Sauerland? Das geht doch gar nicht. Da bist du doch ständig in der Matsche unterwegs und im Wald.
Ganz ehrlich, man kann doch keine schmutzigen Laufschuhe anziehen. Das geht doch überhaupt nicht.
Na sicher.
Nein, das geht überhaupt nicht.
Hör mal,
nein, die werden,
Zeit spare ich mir.
Wenn du fünfmal in der Woche läufst, musst du fünf Paar Laufschuhe haben. Hast das letztes Jahr mal mit Marc diskutiert. Aber diese fünf Paar können doch immer sauber sein, finde ich. Und saubere Laufschuhe anziehen ist sowas ganz Cooles. Ja, jedenfalls lagen ein Haufen Laufschuhe wie immer im Hausflur. Und dann wird sich verabredet und dann laufen die los, die beiden Schwestern zusammen. Gestern ist noch mein Schwiegersohn noch mitgelaufen. Der ist auch Radsportler und Läufer. Also, ich sag mal, die Freunde oder Ehepartner von meinen Kindern, wenn die keinen Sport machen würden oder keinen Ausdauersport oder keinen Laufsport machen würden, hätten die, glaube ich, nicht Freund oder Ehepartner werden können. Das wäre. Wäre, glaube ich, nicht gegangen.
Hast du vorher mal geguckt, wenn die Mädels den Falschen angeschleppt haben oder die Jungs, dann ging der Daumen so um, naja, ich weiß nicht, was ist denn deine 10 Kilometer Bestzeit oder was hast du da gefragt?
Ja, ich glaube, das haben die Kinder schon selber so vorher ausgeknobelt. Also ich glaube nicht, dass denen irgendwie so ein kettenrauchender Couch-Potato untergekommen wäre. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Oder so, dann haben die aber, sag mal, also unsere Kinder haben eigentlich alle sportlich aktive Partner, mit denen die auch Sport zusammen machen können. Mich freut's. Also mich freut's total. Ja. Also solche Momente wie solche Feiertage, wie wir sie jetzt hatten, sind hier immer das absolute Highlight. Also meine Frau kommt, meine Frau, die kommt dann nicht zum Laufen in der Zeit, weil die natürlich alle, die muss ja ständig kochen und abspülen und auftragen und so weiter. Aber alle anderen nehmen sich das Recht raus und sobald die hier ankommen und rennen dann sofort los in ihrer alten Heimat durch die Berge hier. Ne?
Ja. Herrlich, herrlich. Und gibt's auch irgendwelche Kinderzimmer, wo dann auch für Notfall noch mal ein paar Laufshirts und Laufjacken deponiert werden und sowas und die werden dann wieder rausgekramt?
Exakt so, ja. Die haben ihre Laufschuhe, wenn die so langsam anfangen, das Zeitliche zu segnen, aber sag mal, so für 500 Kilometer noch gut sind, dann werden die bei Papa und Mama im Sauerland deponiert, weil dann braucht man die nicht jedes Mal so mit hin und her schleppen und man kann die auch schmutzig da lassen, weil Papa macht die hinterher auch wieder sauber.
All-Inclusive-Paket bei euch,
hervorragend. Was auch gut geht oder so, meine Frau ist, die ist ja so alt wie ich, aber die hat eine Figur wie ihre Töchter. Also Kompliment, jetzt in dem Fall mal aus der Ferne an meine Frau. Dass dann plötzlich meine Töchter hier auftauchen im Laufoutfits, wo ich denke, oh, hast du die gleichen Sachen wie Mama? Nee, die sind von Mama, ne? Also, dann düsen die hier. Laufen ist einfach, Jan, ne? Dann düsen die hier mit den Sachen von ihrer Mama los, ne? Finde ich auch immer klasse. Ja.
So gut. Und dann habt ihr auch ein großes Haus, dass man also sich da auch irgendwie alle zusammenkommen können, weil, also wie gesagt, ne, wir haben, also jetzt sind wir hier gerade in Osnabrück. Entschuldigung, sind wir ja gerade in Osnabrück und ich habe auch drei Geschwister, also auch vier Kinder und mittlerweile auch jede Menge Enkelkinder und sowas dabei. Also hier ist die Hölle los gewesen, jetzt wieder über die Ostertage. Ne? Und bei euch, das ist also auch ein großes Haus und also man muss nicht laufen gehen, ohne damit man sich nicht auf die Nerven geht. Ja, man kann das schon auch so ein bisschen verteilen.
Wir haben damals hier ein Haus gekauft, meine Frau und ich, und haben das dann so an und aus und umgebaut oder so, dass wir mit einer als sechsköpfige Familie da gut drin leben können. Ich habe in diesem Haus ja auch gearbeitet. Ich habe also noch mein Büro und habe von hier aus auch meine 35 Jahre Selbstständigkeit betrieben. Ja.
Aber und dann stehen auch noch drei Rennräder rum oder 30 Rennräder oder sowas, weil Mountainbiken hast du ja auch eine Zeit lang sehr exzessiv gemacht und deine Kinder oder eure Kinder ja auch alle irgendwie oder dann eben doch noch ein paar Langlaufski oder was habt ihr sonst
so an Ausrüstung am Start? Ich kann mich von vielen Sachen gut trennen, aber nicht von meinen Fahrrädern. Und so haben sich in der Zeit, so haben sich in der Zeit oder so in meinem Fahrradschuppen haben sich so gute 10 gebrauchsfähige Fahrräder angesammelt. Also alle Kategorien, also vom normalen Straßenfahrrad, Tourenfahrrad, um zum Schwimmbad zu fahren oder so was ich zur Apotheke, Gravelbike, Mountainbike, Rennrad, das ist alles eigentlich für alle Gelegenheiten da, wird auch sehr gerne genutzt. Es ist schön, davor zu stehen und zu sagen, welches Fahrrad nehme ich denn heute? Ja. Also mit dem Skisport war nicht immer, außer ein bisschen nordisch, also Alpin habe ich gar nicht gemacht, aber nordisch war immer ganz nett oder so, aber da hatte ich immer so im Hinterkopf, mir durfte 35 Jahre lang eigentlich nichts passieren. Das heißt also, wenn ich jetzt irgendwie verunglückt wäre, so als Alleinunternehmer, wäre das existenziell ein Problem gewesen oder so. Also ich konnte mir eigentlich keine langen Ausfallzeiten so erlauben. Und Laufsport, ja, was, da passieren ja selten Unfälle. Da hast du vielleicht mal eine Überlastung, dass du, was ich, wegen der Achillessehne 3 Wochen nicht laufen kannst oder so. Aber mit einer Achillessehne entzündet kannst du immer noch arbeiten. Also, aber laufen nicht, ne? Aber von daher war das für mich schon der ideale Sport. Und für uns alle, das ließ sich immer ganz gut einplanen. Das konntest du theoretisch im Sommer vor der Arbeit, das konntest du nach der Arbeit machen. Rein theoretisch könnte man zu jeder Tage so eine Nachtzeit laufen, wenn man dafür ausgeruht genug ist. Ne?
Ja. Und deine Kids, da muss ich auch noch mal so ein bisschen nachbohren, weil das wusste ich natürlich auch wieder nicht vorher. Ne? Und jetzt bin ich aber auch sehr hellhörig geworden. Da hast dann gesagt, du hast ja auch zu irgendwelchen Kaderlehrgängen dann gefahren und sowas und sind dann auch mal irgendwie deutsche Meister geworden, deutsche Meisterinnen geworden irgendwie. Was haben die gemacht für Strecken?
Also und, die haben angefangen in der Leichtathletik mit ganz normalen Mehrkampf, also Sprung, Wurf, Sprint. Und dann stellte sich aber relativ schnell heraus, dass eigentlich eine Begabung und auch der Wille für Mittel- und Langstrecke. Und dann geht man über die 400 auf die 800, auf die 1500, dann irgendwann 5000 auf der Bahn und dann kommen irgendwann die ersten Straßenläufe und die Erfolge stellten sich ein, ich sag mal, als es so 5000 auf der Bahn war, 10.000 auf der Bahn. Die hatten auch recht gute 800er Zeiten. Ich glaube, ich kann mich erinnern, die Lara ist mal irgendwie eine 2.16 oder sowas gelaufen. Also jedenfalls, es deutete viel darauf hin, dass die eine ganz ordentliche Mittel- und Langstrecklerin werden können. Und dann sind die, ich erinnere mich beispielsweise an Ohrdruf in Thüringen, deutsche Straßenlaufmeisterschaften, wo die dann mit dem Einzel- und auch mit dem Mannschaftstitel nach Hause kamen. Und das war schon irgendwie toll, ne? Muss man irgendwie sagen. Cool. Das waren schon, die Mädels waren hier, ich sag mal in so einer ländlichen Gegend, wo es ja sonst eigentlich nur Fußball gibt, waren die für ihre sportlichen Erfolge, dank dieses guten Vereins, dieses VfL Fleckenbergs und des LHC Veltins-Hochsauerland, waren die schon lokal ziemlich bekannt für ihren Sport. Ne? Das war, also, und auch respektiert. Das kann man so irgendwie so sagen. Wir haben zusammen Trainingslager gemacht. Das war immer sensationell. Und so bin ich eigentlich auch immer dabei gewesen. Also ich bin über viele, viele Jahre mit dem LHC und der großen Jugendgruppe ins Trainingslager gefahren. Und das war meine Frau auch mit. Die hat dann auch so medizinisch unterstützt als Krankenschwester. Und ich habe dann, das war für mich immer toll, weil man da mit den jüngeren Athleten, ich sag mal mit den B-Jugend, A-Junioren und so weiter, Trainingsläufe gemacht hat oder so und dann auch mal auf die Bahn gegangen ist und viel von den Trainern auch irgendwie gelernt hat und irgendwie halt den Draht zur Jugend dadurch auch nicht verloren hat, ne? Und da fällt mir auch eine richtig heiße, tolle Geschichte ein.
Es ist immer das Letzte, was ich... Hast du zwei vorrätig? Weil das ist ja immer das Allerletzte, was ich tatsächlich in meinem Podcast hier erzähle. Einmal im Trainingslager,
Trainingslager-Geschichte. Also mir fallen zwei coole Geschichten ein oder so.
Ja, super. Dann gerne eine später.
Eine war so oder so, dass man vorher im Trainingslager immer angeben musste, ob man nun Vegetarier oder Normalo ist. Veganer war damals noch nicht so das Thema. Na, jedenfalls hatten sich dann einige als Vegetarier angemeldet und wir waren damals so, glaube ich, immer so um die 50 Leute und glaube 10 davon waren Vegetarier und wurde also auch nur für 10 vegetarisch gekocht. So, aber irgendwann, das war ja dann in so Buffetform, ging man dann hin, holte sich das. Was glaubst du denn, was immer als erstes weg war? Die ganzen Fleischfutterer, die fraßen den Vegetariern immer ihr Essen weg, weil das viel besser schmeckte. Und wenn du da nicht schnell genug warst oder so, die Leute gingen dann schon mit einem Messer bewaffnet an das Buffet, dass du auch wirklich deine vegetarischen Klamotten gekriegt hast, weil die Küche konnte super vegetarisch kochen. Das andere war eher, ich sag mal, durchschnittlich, ne? Das war immer in Konstanz am Bodensee im Trainingslager. Und da erinnere ich mich immer dran, dass damals schon vor vielen Jahren oder so die Vegetarier zwar noch in der Minderheit waren, aber die anderen immer sehr gerne einem das Essen weggefuttert haben, ne, dabei.
Ich glaube, das kann jeder, der uns jetzt zuhört, hier nachvollziehen, wenn man gut im Training steht, dass man dann gar keinen Spaß
Nee,
versteht,
gar
wenn einem
nicht.
jemand das Essen wegfuttert.
Gar
Das ist
nicht.
sehr, sehr
Weil man immer die
uncool.
letzten 10 Minuten beim Training denkt man sowieso an nichts anderes als an das, an die nächste Futterkrippe, die einem sich anbietet, ne?
Allerdings, allerdings. Und im Trainingslager erst recht, ne? Wenn man zweimal am Tag dann da irgendwie Gas gibt, ey, so, boah, da muss das mit der Verpflegung echt stimmen. Da bin ich immer heilfroh, das ist immer gut, wenn ich hier so meine Laufcamps mache und sowas. Gutes Essen und reichlich gibt's da jedes Mal. Also das ist nicht mehr so wie früher, wo wir dann da, keine Ahnung, auf Texel dann da irgendwie erstmal noch Pfannkuchen backen mussten, irgendwie
Ja,
tonnenweise. Das ist ganz schön.
heute ist das für mich wirklich, hat sich das ja völlig geändert. Ich habe ja seit 4 Jahren jetzt keinen Magen mehr. Das heißt also, mir wurde bei der Operation der Magen komplett entfernt und auch ein Teil von der Speiseröhre. Und viele Menschen können sich gar nicht vorstellen, wie das dann überhaupt schon im Alltag geht, können sich auch gar nicht vorstellen, wie das dann als Läufer gehen soll. Aber das geht sehr gut. Man muss halt nur sein Essverhalten völlig umstellen. Was ich Gott sei Dank nicht umstellen musste, ist irgendwie, was ich esse. Ich kann also alles essen. Ich muss es nur sehr, sehr gründlich kauen und ich muss mir einfach nicht mehr zumuten, als ich kann. Das heißt also, ich esse am liebsten eigentlich von so einem kleinen Kuchenteller, fülle mir eine kleine Portion auf und dann stehe ich lieber nochmal auf und hole mir noch was nach, weil so große Portionen, das überfordert mich. Alleine dass es vor mir steht und ich denke, das kann ich gar nicht schaffen. Ne? Jan, du musst dir vorstellen, dein Magen ist ungefähr 2 Liter vom Volumen. Und ich habe ja so einen kleinen nachgebildeten Magen, der ist aus dem Dünndarm so nachgebildet, so ein Pouch nennt man das. Das ist mit Metallklammern so festgetackert in einem drin. Ja, wie so eine Harfe sieht das aus auf den CT-Bildern. Und da passt ungefähr 0,2 rein, also so wie so ein kleines Wasserglas. Jetzt kann ich mich entscheiden oder so, ob ich jetzt beispielsweise ein Glas Apfelschorle trinke und aufs Essen verzichte oder ob ich auf die Apfelschorle verzichte. Ich kann also beispielsweise zum Essen nicht parallel auch trinken, weil das System kann nur eins von den beiden Volumina aufnehmen. Das heißt, ich muss sehr, sehr langsam essen und sehr, sehr gründlich kauen und ich muss über den Tag verteilt sehr viele kleine Portionen essen. Das klappt aber gut. Am Anfang war schwierig, das Ganze so sich daran zu gewöhnen und die nötige Ruhe, um einen herum einkehren zu lassen. Also ich brauche viel Ruhe zum Essen. Ich könnte jetzt nicht so ein riesen Kantinenessen oder was ich Part so Partyessen und so, das ist schon richtig Stress für mich oder so, wenn oder ich kann möglichst nicht viel Konversation machen beim Essen, weil man dann einfach sich nicht mehr genügend darauf fokussiert, ganz in Ruhe zu essen, gut zu kauen, gut einzuspeicheln. Nur kleine, ich lege das Besteck zwischendurch weg, zum Beispiel beim Essen oder so und nehme das erst wieder in die Hand, wenn ich den Mund leer habe und esse dann die nächste. Also ich brauche ungefähr doppelt so lange wie du wahrscheinlich für eine normale Portion. Aber ich kann super damit umgehen, ich komme super damit klar. Und das Allerschönste ist, da bin ich eigentlich richtiges Phänomen, dass ich alles essen kann, alles, also selbst Rohkost oder so, wo man vorher gesagt hat, also sie werden die meisten Dinge, die lecker sind, nicht mehr essen können, weil das ohne Magen nicht geht. Aber es geht eigentlich alles, wenn man den Mund die Arbeit übernehmen lässt. Ja, schon toll.
Ja, Wahnsinn. Lass uns da tatsächlich gerne auch noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, denn tatsächlich hatte ich das Ganze ja auch angekündigt hier so ein bisschen als den großen Mutmacher-Podcast auch heute, ne, der einfach zeigt, wie einem der Laufsport eben helfen kann in verschiedensten Situationen, die man so gar nicht auf dem Tableau hatte, irgendwie damit klarzukommen. Ne, und das war ja im Prinzip auch so ein bisschen der Ansatz hier von unserer Geschichte, ne, dass wir gesagt haben, okay, pass mal auf, ganz viel Sport gemacht früher, dann zwischendurch hat er sich hängen lassen, der Hermann, hat irgendwie weniger gemacht, dann kam irgendwie diese brutale Diagnose und die Ärzte, was er äußern die sich so konkret, sagen die, okay, ihre Chance zu überleben steht irgendwie bei 20
Wenn man sie
Prozent oder
fragt,
sowas, oder?
wenn man sie fragt, also ich
Ja,
bin ja jemand,
hast du das gemacht?
ja, sofort, sofort. Ich habe gefragt und dann haben die gesagt, die Statistik sagt, dass ungefähr
Statistik
95,
sagt.
ja, die können von Statistiken ausgehen,
Ja,
dass
klar, ja.
95% der Menschen das eigentlich nicht schaffen mit der Erkrankung. So, in dem Moment kriegt man erstmal einen Schrecken. Ich habe aber irgendwann auch aufgehört zu googeln, zum Beispiel, weil
Ja.
googeln, es ist so wie
Ganz
das ist so
schlimm.
wie Eiswürfel
Ja.
runterschlucken, ohne sie zu kauen.
Ja.
Das ist, aber meine Chancen waren eigentlich waren eigentlich gut, weil A, war ich noch relativ jung zum Zeitpunkt des Erkennens. Ich war 60. Bei den meisten wird diese Diagnose gestellt, wenn die schon 75 sind, so ein durchschnittliches Alter. Und dann gibt es sehr häufig bei den Menschen Sekundärerkrankungen. Die haben dann noch Adipositas, die haben Bluthochdruck, die haben sonstige Geschichten, Gicht, Rheuma oder sonst irgendwie alles Mögliche, was die Optionen auch nicht verbessert. Dann war mein Krebs operabel. Dann war es so, dass bei mir die Chemotherapie perfekt angeschlagen hat. Das heißt also, die Chemotherapie hat es geschafft, dass dieses Krebsgewebe schon nekrotisch geworden ist. Also man konnte das später sehen, dass es also praktisch das aus einem, so einem normalen, durchbluteten Gewebe, was Krebs ja auch ist, ein Gewebe wurde, was abstirbt. Das heißt, die Chemotherapie hat dafür gesorgt, dass das Krebsgewebe abstirbt. Das schützt einen nicht davor, dass es irgendwie Metastasen im Körper gibt. Und die hatte ich auch nicht. Also, wenn man es mal genau nimmt, war eigentlich die Diagnose meine letzte schlechte Nachricht. Danach habe ich nur noch gute Nachrichten gehabt, weil alles das, was irgendwie funktionieren musste, um mir eine gute Überlebenschance zu geben, das funktionierte auch. Und dazu kam dann parallel, dass ich dann natürlich auch richtig Bock hatte, die richtige Einstellung mitzubringen dafür und zu sagen, wenn es dann irgendwie, ich wollte einfach sagen, wenn es scheitert, wenn ich es nicht schaffe, dann kann ich mir das nicht sagen und niemand kann über mich sagen, ich hätte nicht auch alles gegeben, um das zu überstehen. Und heute sagen viele, Mensch, du hast eine super Motivation gehabt und alles, das stimmt. Und das ist sicherlich auch ein wichtiger Beitrag, aber es ist ein Baustein, also ein Puzzleteil in einem Puzzle, zu dem auch die richtige Therapie, die richtigen Ärzte, die richtige Klinik gehört. Die richtige Einstellung und die richtige Einstellung auch umsetzen, beispielsweise durch Sport, durch Ernährung, durch Regeneration, durch Schlaf. Durch alles das gehört auch dazu. Eins von den ganzen Dingen alleine ist nicht viel wert, aber alles zusammengesetzt kann, wenn es eine Chance gibt, wenn es eine Chance gibt, kann das zum Erfolg führen. Ich weiß aber auch, dass es irgendwie auch viel Glück dazu gehört. Hätte ich beispielsweise die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs bekommen, dann kann man mit ziemlicher hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass da kannst du noch so motiviert sein und noch so guter Sportler sein und alles mal. Sind deine Aussichten einfach schlechter. Also Krebs wird so in 4 Stufen eingeteilt, Stufe 1 bis 4. 1 ist noch ganz früh erkannt, 4 ist eigentlich nur noch Palliativmedizin notwendig und ich war auf dem Übergang von 3 auf 4. Es waren 5 mal 5 Zentimeter großes, ulzerierend nennen die das, also 5 mal 5 Zentimeter großes, wachsendes, blutendes Krebsgeschwür am Mageneingang.
Wahnsinn.
Ja.
Und also ich weiß, das ist jetzt irgendwie total bescheuert, da solche Parallelen herzuziehen, aber war das so, dass du, also gerade weil du ja auch nur ganz lange Wettkampfsport gemacht hast, auch auf einem ziemlich verrückten Level, dass du vielleicht auch genau das aus dem Sport so ein Stück weit mitgenommen hast? Das ist, also blöde jetzt
Nee,
der
das ist
Vergleich,
keine
ja,
blöde
vielleicht,
Frage.
aber
Nee, nee.
der Wettkampf ist erst da zu Ende, also 1 Meter hinter der Ziellinie und eben nicht vorher. Und dass du das eben geschafft hast, tatsächlich diese Erfahrung aus dem Sport auch auf deine Erkrankung zu übertragen, dass du gesagt hast, so, genauso wie ich vielleicht die Stabi mache, die ich damals noch nicht geliebt habe, genauso wie ich vielleicht auch mal bei schlechtem Wetter rausgehe, genauso wie ich vielleicht auch damals schon mir Gedanken über meine Ernährung gemacht habe. Jetzt ist natürlich die Motivation, die dahinter steht, nochmal eine ganz, ganz andere, weil es einfach schlichtweg ums Überleben geht. Aber trotzdem kann ich Bausteine, die ich früher schon erfolgreich zusammengestellt habe, kann ich die jetzt auch in der Situation wieder für mich nutzen und wieder im, ja,
Absolut, absolut. Aber was
zusammenstecken.
kann es für eine höhere Motivation geben, als überleben zu wollen? Und da
Genau.
hilft natürlich, wenn du kennst das ja auch von Wettkämpfen, du hast ein primäres Ziel, eine bestimmte Zeit zu erreichen. Oder bei dir waren primäre Ziele auch ein Rennen zu gewinnen. Bei mir eigentlich seltener, ne? Aber bei mir war das primäre Ziel häufig ein Zeitziel zu erreichen. Wenn ich dieses Zeitziel nicht erreicht habe oder wenn man unterwegs merkt, beim Marathon oder so, du kannst heute die Zeit nicht laufen, die du dir vornimmst, ja, dann brauchst du sekundäre Ziele. Sekundäre Ziele sind dann zum Beispiel zu sagen, hey, lass doch alle die ganze geile Stimmung hier an der Strecke aufnehmen oder lasst uns noch einen negativen Split laufen auf der zweiten Hälfte oder was auch immer. Und so ist es bei dieser Geschichte auch gewesen. Mein primäres Ziel war, diesen Krebs zu überleben. Und wenn ich daran mal gezweifelt habe, dann habe ich so sekundäre Ziele mir ins Gedächtnis gerufen, zu sagen, ja, aber das, was du jetzt tust, wird dir zumindest auch eine bessere Lebensqualität und ein besseres Ertragen der Krankheit, ein besseres Ertragen der Chemo, ein besseres Ertragen, dass du ohne Magen und nur noch mit einem Teil der Speiseröhre leben musst. Und genau so war es auch. Also ich denke, dass man, es ist wie so ein Schalter, den ich wieder umlegen konnte, den ich aber ziemlich lange nicht betätigt hatte. Ich hatte den nicht betätigt, denn als ich in diese Phase kam, dass ich kämpfen musste, nicht auf den letzten 5 vom Marathon, sondern auf den letzten Wochen vor so einer Operation, war das der gleiche Schalter. Das fühlte sich genauso an, den umzulegen. Und schon kamen Mechanismen, wo man sagte, ja, genau, das ist das gleiche Gefühl einfach. Es gibt einen Grund, warum du auf diesem Weg bist. Und selbst wenn er dir jetzt gerade mal nicht einfällt, lauf weiter. Mach einfach weiter. Du kommst ins Ziel und wenn du im Ziel bist, Operation geschafft hast oder im Marathonziel bist, finde ich ähnlich, dann fällt dir dieses Ziel wieder ein. Und dann weißt du, dass es sich gelohnt hat, nicht an den Straßenrand zu gehen und zu sagen, hat ja eh alles keinen Sinn. So, von daher war die Frage jetzt eigentlich für mich richtig, richtig gut von dir.
Gut, danke. Ich weiß immer nicht genau, wo ich da das irgendwie zu sehr vereinfache, solche
Nee, nee,
Geschichten.
war schon richtig.
Aber okay, ja. Also ich kann mir das auch. Man kann sich das nicht vorstellen, wenn man nicht in so einer Situation ist. Aber man versucht natürlich trotzdem immer irgendwie möglichst nah ranzukommen. Und dann ist jetzt auch so eine Frage. Das ist jetzt auch ziemlich brutal. Aber ich bin jetzt einfach mal so und stell die Frage: Glaubst du, dass du den Krebs überlebt hättest ohne deine sportliche Fitness, ohne auch deine sportliche Vergangenheit, die du dann eben ja wieder ja reaktiviert hast? Also man kann es nie sagen, ne? Aber
Bin ich mir
so.
nicht ganz sicher, aber ich glaube, wo ich mir ganz sicher bin, ist einfach, wenn ich diesen Krebs aufgrund der medizinischen Therapie und der ganzen richtigen Entscheidungen überlebt hätte, dann wäre meine Nachkrebslebensqualität bei weitem nicht so hoch, wie die jetzt ist. Ich bin Teil von so einer europäischen Studie, also in Benelux-Ländern und Deutschland, wo Krebspatienten wie ich, also mit dieser Magenkarzinom-Geschichte, an der Studie teilnehmen. Und ich gehöre zu den ganz, ganz wenigen, also nur zu den 7%, die das überlebt haben, diese Studie. Und von allen Ergebnissen, da geht es im Wesentlichen um die nachoperative oder Nachkrebslebensqualität, bekomme ich immer wieder geschildert, dass man davon ausgeht, dass ich mit Abstand die höchste Lebensqualität jetzt nach meiner Krebserkrankung habe. Ich habe keine Verdauungsbeschwerden, ich schlafe gut. Ich fühle mich genauso gut oder besser, als ich mich mit 40 gefühlt habe. Das mag mit weniger Körpergewicht zusammenhängen, mit so vielen anderen Dingen zusammenhängen, dass ich irgendwie müde ins Bett gehe, gut schlafe oder so, dass ich mich gut ernähre. Aber ich habe so eine Lebensqualität durch die Krankheit jetzt im Nachhinein bekommen, dass meine Lebensqualität jetzt besser ist als vorher. Und das hat, sagen wir mal, mit den Erkenntnissen zu tun, was sich verändert, also in der Einstellung auch nach so einer Krankheit, aber auch damit, dass ich wieder so viel Spaß am Laufsport bekommen habe. Ja, von daher war die Frage auch keinerweise so brutal, sondern ich habe ja auch viele Leute kennengelernt in der Reha oder ich bin auch in so einer Krebs-Selbsthilfegruppe, wo ich Neubetroffenen versuche, ein bisschen Motivator zu sein. We Can Cancer heißt diese Gruppe. Und da sehe ich ja, wie andere Menschen darunter leiden. Und das tut mir immer sehr weh. Das tut mir immer sehr weh. Ich würde denen dann so gerne zurufen: Geh vor die Tür, leide den Hund vom Nachbarn, geh eine große Runde um den Block, komm wieder, wenn du müde bist. Weißt du, was ich so meine?
Ja,
Anstatt auf
absolut.
dem Sofa zu sitzen, das ist kein Vorwurf und keine Anschuldigung, statt auf dem Sofa zu sitzen und sich mit seiner Krankheit so zu vergraben oder so, ich würde den Menschen auch wünschen, dass sie irgendwie Freude an was hätten. Und wenn das dann noch körperlich fordernd ist oder so, hat man einen zweiten positiven Effekt, dass man auch noch, ich sag mal, von der allgemeinen körperlichen Stabilität davon profitiert. Und Laufen, da ist auch Laufen wieder einfach. Das ist die einfachste Sportart, um das zu machen. Wer spazieren gehen kann, kann irgendwann wandern. Wer wandern kann, kann irgendwann anfangen zu traben. Wer irgendwann traben kann, kann auch irgendwann laufen. Und mit dem Ding wächst ja auch das Selbstbewusstsein und das Verständnis mit dem eigenen Körper. Jan, wie soll der eigene Körper wissen, was du von ihm verlangst? Du verlangst von ihm, wieder gesund zu werden, wieder Lebensfreude zu haben. Du verlangst von jedem Organ, wieder zu funktionieren. Aber wie soll der Körper das wissen, wenn du ihn nicht konditionierst, wenn du ihm nicht klare Signale schickst, wenn du ihm nicht sagst, draußen ist der Sauerstoff noch ein bisschen besser als drin? So raus. Und was machen? Was tun? Ich weiß, dass ich nicht jeden damit motivieren kann. Ich kann auch nur sagen, bei mir hat es funktioniert. Und wenn einen das interessiert, dann kann ich ihn an die Hand nehmen und mitnehmen.
Ja, manchmal fühlt man sich selber so ein bisschen, man leidet so mit anderen Menschen mit, die halt das nicht so hinkriegen, ne? Wo man denkt, ey Leute, das wäre für euch so gut, ne? Das würde euch so viel, viel bringen auch, ne? Wenn ihr eben auch mal irgendwie ein bisschen mehr Bewegung kriegen müsstet. Ja. Ne? Und das muss ja, um Gottes Willen, es muss ja nicht jeder Marathon laufen oder da quer über die Alpen radeln oder so ein
Schnickschnack da. Ne? Man braucht auch keine Startnummer dafür. Man braucht ein paar gute Laufschuhe.
So gar nicht,
kannst du Jeans abschneiden zur Not, kannst du Jeans abschneiden und kannst ein paar vernünftige Laufschuhe sollten es schon sein. Aber und dann kannst du...
Schöne Grüße an Marc.
Genau, der kennt sich da aus. Absolut. Nee, dann kannst du lostraben, ne? Dann kannst du losgehen. Und ich habe mir aber auch abgewöhnt, Jan, irgendwie so ein Prophet zu sein, weil das ist irgendwie auch blöd, ne? Nur wenn
die Motivation nicht von dir selber kommt, dann findest du sie auch nicht, ne? Man kann einfach nur Beispiele aufzeigen und sagen, ey, es gibt Möglichkeiten, probier es mal aus, ne? Und,
ich habe jetzt gerade zwei junge Schüler, nenne ich das mal, eine junge Frau und auch einen relativ jungen Mann, die Bock hatten, Halbmarathon zu laufen. Und irgendwie das war so ziemlich unsystematisch, fand ich. Und dann haben die mich gefragt, ob ich sie so systematisch dahin führen kann. Boah, jetzt haben die mich beide schon überholt, sind alle schon schnell. Wollen immer noch von mir die Pläne geschrieben haben oder so, die Hinweise. Ich kann bei Strava oder bei anderen Plattformen ja sehen, was die machen. Es macht mir so viel Spaß, auch von der Erfahrung nach 40 Jahren Laufen sowas weiterzugeben. Ich würde das nicht wie ein Trainer oder so, aber man kann wie so ein Laufbegleiter kann man sein, ne?
Ja.
Und das kann man auch sein, wenn es jemandem nicht gut geht, wenn jemand vielleicht mal krank ist oder so und wieder aufgebaut werden muss oder so. Ich glaube, das ist, wenn es überhaupt das gibt oder so, dann ist das eine meiner Stärken, dass ich Menschen so motivieren kann und irgendwie für was begeistern kann. Also ich nenne das immer so anzünden kann. Ja. Das kann ich.
Ja. Ja, das merkt man absolut, ja. Und kommt mir auch wieder sehr bekannt vor. Ich habe ja vor, ich weiß gar nicht, 5 Jahren oder sowas, glaube ich, dieses Projekt 10.000 mal 10.000 gestartet, also für Laufeinsteigerinnen und Laufeinsteiger. Ne, deswegen ist tatsächlich dieser Podcast auch damals so genannt worden. Hier, Laufen ist einfach, das führt jetzt immer zu Verwirrung. Ne, damals habe ich Laufen ist einfach als Motto genommen für mein Laufeinsteigerprojekt, weil es eben genau das heißt, ne, dass du wirklich wenig Ausrüstung brauchst, dass du wenig Zeit brauchst, dass du eigentlich auch wenig Fachwissen brauchst, um zumindest erstmal reinzukommen, ne, und dann eben 10.000 Leute so fit machen, dass sie von gar nicht laufen so weit sind, dass sie irgendwie 10 Kilometer am Stück machen, ohne Startnummer, einfach nur joggen, 10 Kilometer am Stück, ohne Pause und meinetwegen auch sehr, sehr langsam, gar kein Problem. Aber eben genau dieses Ding, ne, dass man sagt, ey, den Laufeinstieg erstmal hinbekommen, so eine Grundfitness für sich zu schaffen und zu merken, dass die eigenen Erfolge einen einfach antreiben, vielleicht noch ein bisschen mehr zu schaffen, mehr hinzubekommen, ne? Und du weißt ja auch nie, wofür das mal gut ist, ne? Du bist so ein Paradebeispiel dafür. Wie gesagt, sicherlich eine absolute Extremvariante, ne? Aber jeder von uns hat früher oder später, glaube ich, einfach mal einen entweder sehr, sehr krassen Tiefpunkt, ne? Also, wie gesagt, ne, das wünschen wir natürlich keinem, so eine Diagnose, wie du die da hinter dir hast, ne? Aber irgend so einen kleineren Durchhänger, sei es jetzt mental oder körperlich, den haben wir alle früher oder später mal. Und ich glaube, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir mit einer gewissen Grundlage, eben auch mit einer sportlichen Grundlage, mit ganz, ganz vielen Sachen einfach besser fertig werden. Wenn ich jetzt irgendwie mal wirklich in eine Depression reinkomme, um Gottes Willen, ja, ich weiß, dass das ein medizinisches Krankheitsbild ist und da muss ich mich jetzt zurückhalten mit meinen Kommentaren, ganz klar. Aber ich glaube, wenn ich mental mal richtig daneben hänge und bin es aber schon einigermaßen gewohnt, draußen Sport zu machen, hab sowas, was ich vielleicht wieder aktivieren kann auch. Ich muss das gar nicht jetzt im Moment haben, ne? Aber vielleicht habe ich das irgendwie mal gemacht und kann das dann relativ schnell wieder abrufen, ja, mental oder eben auch eine körperliche Geschichte. Ich bin absolut überzeugt davon, dass alles, jeder einzelne verdammte Dauerlauf, jedes Intervalltraining, was auch immer wir da gerade treiben, ich glaube, dass das alles Sachen sind, die wir auf ein Konto einzahlen und die uns eben, genau das, ne? Es ist wirklich ein Sparbuch, auf dem du, ja, und du weißt noch nicht für was, was du dieses Geld irgendwann rausballern kannst oder willst, ne? Wofür du diese Zinsen dann abrufen kannst. Aber irgendwann kommt der Moment und das ist, glaube ich, was wir uns immer wieder sagen können, egal auf welchem Level wir jetzt unterwegs sind, egal wie lange wir schon dabei sind. Aber jedes einzelne Ding, sei es Fahrradfahren, Schwimmen, Aquajoggen, Skilanglauffahren, ganz besonders natürlich Laufen, ist einfach, glaube ich, ein Ding, was uns jetzt schon was bringt, was uns aber auch in Zukunft immer was bringen wird. Ne? Und deswegen, also Leute, wenn ihr dazuhört, ja, und dann einfach nur noch mal Bestärkung darin, dass das, was ihr macht, eine richtig, richtig gute Sache ist, auch wenn ihr es vielleicht im Moment noch nicht so seht und vielleicht seid ihr gerade wieder erkältet und wolltet doch den, keine Ahnung, Berliner Halbmarathon mitlaufen und habt jetzt gerade die Oberkrise, ne, und irgendwie kotzt euch alles wieder an, weil gerade wieder die Achillessehne zwickt oder sonst was. Trotzdem, die Sachen sind einfach mega wichtig und deswegen, falls ihr da noch jemanden kennt, ja, auch an der kleinen Stelle nochmal ein Werbeblock für mein Projekt 10.000 mal 10.000, laufenisteinfach.de. Wenn ihr aus eurem Freundes- oder Bekanntenkreis irgendwen habt, wo ihr denkt, den würde das auch verdammt gut tun, aber die kriegen vielleicht den Popo nicht so richtig hoch und vielleicht wird im Jans Podcast auch zu viel über Marathon gelaufen und das schreckt mich ab, ja, und dann machen wir den Leuten keinen Mut damit, weil die alle denken, sie müssen jetzt auch alle Marathon laufen. Laufen ist einfach, es geht nur darum, ganz, ganz schonend mit minimalem Aufwand, minimalem Fachwissen, komplett kostenlos den Laufeinstieg zu packen. Schickt eure Freunde und Bekannten da einfach mal vorbei. Ich feiere das total ab. Ich habe eben da wirklich mittlerweile, ich kann es nicht nachvollziehen. Man meldet sich für einen kostenlosen Newsletter an, dann kommen die Trainingspläne, wie viele Leute jetzt die 10 Kilometer schaffen. Ich kann es nicht sagen. Ich weiß nur, es sind auf jeden Fall ein paar Tausend. Und ein paar von denen laufen auch mittlerweile einen Halbmarathon. Die Essen haben tatsächlich dann, auch wenn das gar nicht das Ziel ist, ja, aber trotzdem, ein paar sind auch irgendwie dann mal einen Marathon gelaufen auf einmal, ne? Und ich weiß nicht, 5 Stunden oder so. Ja, aber geil, ne? Da kriege ich selber Pipi in die Augen, wenn ich das mitkriege, solche Stories, ne? Und das finde ich herrlich. Und eben auch da waren so Geschichten dabei wie, ja, also wirklich schwierige, eben auch familiäre Verhältnisse, die Kinder irgendwie eben, ja, doch auch irgendwo nicht so einfach gewesen bei manchen Geschichten. Und dann hat diese Lauferei einfach auch dafür gesorgt, dass man den Kopf frei bekommt, dass man ja wirklich in entscheidenden Momenten einfach mehr Mut hat, mehr Power hat. Deswegen, so, jetzt muss ich hier gerade noch meinen Stecker einstecken, deswegen rumpelt es jetzt bei mir ein bisschen, gerade wo ich so schön am richtig formulieren bin und eigentlich die ganz großen Weisheiten hier auspacke. Ja. Ne, aber das ist wirklich so, dass diese Rennerei das Leben so verändern kann und eben nicht nur in dem Moment, wo man selber läuft, wo man damit anfängt, sondern eben auch irgendwann in der fernen Zukunft. Ne, deswegen, Leute, ne? Ihr seid auf dem richtigen Weg. Vielleicht könnt ihr noch ein paar andere Leute auf diesen Weg auch mitnehmen. So, jetzt habe ich ganz viel erzählt. Wollte ich eigentlich gar nicht, Hermann, aber du hast mich da so ein bisschen verführt,
möchte ich mal sagen. Ich bin völlig konform mit dir. Ich habe in der noch eine ganz minimale Ergänzung, habe ich da vielleicht noch dazu, was ich so beobachte. Immer. Ich bin ja jetzt 40 Jahre dabei als Läufer und auch 40 Jahre lang dann viele Wettkämpfe gelaufen. Und dann verschwinden plötzlich Leute, mit denen man sich immer wieder... Man wird ja immer gemeinsam älter, man kommt in die nächste Altersklasse und die verschwinden dann. Und ich finde das so schade, dass so viele oder einige nicht akzeptieren können, dass man mit zunehmendem Alter nicht mehr die Leistung erbringen kann, die man vielleicht als 30-, 35-Jähriger gebracht hat. Ich finde, man muss sich aber nicht mit 65, ich werde 64 dieses Jahr, ich weiß, dass ich nicht mehr so schnell rennen kann wie mit 40, das macht mir aber gar nichts. Ich vergleiche mich ja jetzt mit 60- oder 65-Jährigen. Und dann freue ich mich, dass ich da mithalten kann. Das heißt, ich würde gerne die wirklich mal früher die schnellen Hasen waren und die heute ein bisschen ein Problem damit haben, dass sie diese Leistung nicht mehr abrufen können, die würde ich gerne nochmal motivieren, wenn sie hier deinen Podcast hören, Jan, zu sagen, komm, bei dem dicken Ding, bei dem Berliner Halbmarathon oder im Paderborner Osterlauf, ganz toller Lauf hier bei uns vor der Haustür, Köln, wo auch immer, es gibt immer eine Möglichkeit, sich unter vielen tausend Leuten zu verstecken und mitzulaufen und einfach dieses Feeling nochmal zu haben, bei so einem tollen Laufwettkampf dabei zu sein. Ganz ehrlich, ich finde, es ist immer noch ein bisschen das Salz in der Suppe, so vom Laufen. Und es ist nicht schlimm, älter zu werden. Es ist einfach, es ist ja kein Makel, dass man nicht mehr so schnell rennen kann wie früher. Ich finde, das ist nur ein kleiner Appell oder meine Motivation von mir an meine Alten. Weil die Felder werden immer dünner. Ich komme nächstes Jahr in die M65. Ich komme nächstes Jahr in die M65 und ich will nicht Erster von 2 sein oder so. Ich werde lieber Dritter von 10, weißt du, Jan?
Leute, wir brauchen Konkurrenz. Wir brauchen Konkurrenz für den Hermann. Ihr müsst weiter Sachen, ihr müsst alle hier angreifen nochmal.
Ganz ehrlich, ich werde lieber Dritter von 10 als Erster von 2. Weißt du, was ich meine? Oder so, ich finde und auch gerade, ich sehe ja bei den jungen Läuferinnen und Läufern auch sehr, sehr viel Respekt für uns Masters, für uns alten Leute, dass die sagen, hey, wie man mit 65, was ich noch eine 3:30 über Marathon laufen kann, das nötigt denen Respekt ab, ne? Dann kann man dreimal sagen, ich konnte aber schon mal viel schneller, als ich noch 30 Jahre jünger war oder so. Aber das ist ja, wie Opa erzählt vom Krieg, das interessiert ja keinen. Heute zählt, ne? Heute zählt.
Absolut. Und tatsächlich auch an der Stelle auch wieder, ne, ich schlag da natürlich mittlerweile notgedrungen auch so ein bisschen, ne, in die gleiche Kerbe, weil, liebe Leute, ja, jetzt müsst ihr euch vorstellen, ne, der Podcast kommt jetzt wieder am Samstag an. raus am Samstag vor dem Berliner Halbmarathon. Und Jan Fitschen hat es wieder nicht geschafft, sich rechtzeitig anzumelden. Das heißt, ich bin jetzt wieder, ne, ja, habt ihr nicht noch einen Platz für mich? Ich bin ja auch mittlerweile und mache dann hier ein bisschen Presse und so. Und ja, ja, Jan, kriegen wir noch irgendwie hin. Auf den letzten Drücker habe ich noch. Vielen lieben Dank an das Orga-Team vom Berliner Halbmarathon. Ich weiß nicht, ob ich es erzählen darf. Probiert es bitte nicht aus, Leute. Es war eine Riesenausnahme. Die machen das sonst nicht. Aber ich habe mit meinem Namen, ja, habe ich auch lange für gekämpft für den Namen, habe ich noch einen Startplatz bekommen. Bin allerdings jetzt auch wieder irgendwo im, nennt sich ja ein Sub-Elite-Startblock gelandet. Ja. Das heißt, ich bin mit lauter so Verrückten, die halt am Anfang so richtig steil gehen, ne? Und jetzt, uiuiui, weiß ich genau, ne? Ich trainiere mich ein bisschen weniger als du, ja, aber noch. Und ich habe auch nicht die Form mehr für die 63 Minuten, wie früher mal, so vor 20 Jahren.
Ja, dann hoffe ich mal, dass du von meiner Tochter eingerollt wirst von hinten, dass du dich auf den... dass du dich kurz vorm Brandenburger Tor, dass du dich einrollt oder so, ne? Was hast du dir...
Dann darfst du mir mal auf die Schulter
klopfen. Ja, du bist ja bekannt. Was hast du dir was ist in Berlin für dich so eine erwünschte Zielzeit oder eine realistische Zielzeit?
Ja, kann ich wieder mal so gar nicht sagen, weil, also ich habe ja in Kenia, habe ich gedacht, ne, ich war ja vor ein paar Wochen noch in Kenia wieder und habe dann mein Laufcamp gemacht, da ging es in der ersten Woche super, in der zweiten Woche ging gar nichts mehr, weil ich Magen-Darm hatte, dann kam ich nach Hause, waren erstmal alle Kinder krank, dann habe ich also auch weniger gemacht, weil auch mein Hals kratzte, dann ging es wieder, dann habe ich tatsächlich es geschafft jetzt innerhalb, also letztes Jahr bin ich New York Marathon noch gelaufen, seitdem habe ich dann ein bisschen weniger gemacht und jetzt habe ich es geschafft, in der kompletten Vorbereitung ein einziges Intervalltraining zu machen, das war letzte Woche, 10x1000 Meter, Schnitt von 3:43, das war dann wieder so geil, ne? Habe ich gedacht, sauber. Letztes Jahr habe ich das so ähnlich gemacht und bin damit dann eine 1:17, glaube ich, oder eine 1:18 gerannt, was schon ganz ordentlich ist. Dann habe ich gedacht, super, das schaffst du auch wieder. Ja, und jetzt hier eben großes Familienwochenende und Ostern und alles, ne? Und was passiert? Ne? Man hört es wahrscheinlich auch so ein bisschen. Ich habe jetzt auch schon wieder hier ein bisschen die Nase zusitzen. Ne? Das kann man jetzt als das typische Jan Fitschen und was ihr wahrscheinlich auch alle kennt da draußen, das typische Tiefstapel vor dem Rennen betrachten.
50% davon ist Psyche.
Genau, ja. Genau. Also man weiß es noch nicht genau, ob ich jetzt für mich selber Tiefstapel oder für euch. Eigentlich hätte ich schon gesagt, unter 1:20 sollte es gehen, aber jetzt gucken wir mal. Also die schnellen Schuhe retten mir schon ziemlich auf den Arsch mittlerweile. Den Popo, ne? Muss ich schon sagen. Aber mal gucken, was passiert. Aber eigentlich war das Ziel aber schon unter 1:20. Jetzt schauen wir mal.
Mit den Vaporflies. Ja, immer.
Ja, genau. Also die ziehe ich dann wirklich nur an, wenn es ganz, ganz schnell wird. Sprich, für dieses Intervalltraining habe ich sie angezogen und natürlich für das Rennen werde ich sie anziehen, ohne die. Also ich behaupte steif und fest, die Dinger machen mich mit meinem Laufstil und mit dem, was ich von früher habe. Ich behaupte, die Dinger machen mich locker 10 Sekunden pro Kilometer schneller.
Ich bin in meinem Leben so viel Marathon gelaufen und ich bin ja jetzt nicht mehr der Schnellste, aber ich bin immer über den Mittelfuß gekommen. Oder so und dann lief ich die ersten Vaporflies und habe gedacht, ist ja unglaublich. Und dann bin ich den ersten Marathon damit gelaufen und am nächsten Tag bin ich ganz normal laufen gegangen. Sonst war ich nach dem Marathon, konnte die Treppe nur rückwärts runtergehen. Und ich fühlte mich überhaupt nicht muskulär so beansprucht. Das heißt also, für mich sind die Dinger gezielt eingesetzt. Heute bin ich im ganz normalen Schuh gelaufen, ganz normaler Schuh. Ja. Aber die Dinger gezielt eingesetzt ist einfach toll. Und die selbst jemanden wie mich oder so, der so einen Marathon, sag mal, um die 5 Minuten pro Kilometer läuft oder knapp drunter gerade mal, selbst für mich, ich merke für mich, dass ich damit besser laufe.
Ja. Also ich glaube, wir müssen da tatsächlich so ein bisschen gucken, weil da hatte ich den Marc Böhme, ne, im Podcast, ich glaube, vorletzte Folge war das nämlich auch so ein bisschen versucht, so zu sagen, für wen bringt denn so ein Carbon-Schuh jetzt was und für wen nicht. Da ist er so ein bisschen rumgeeiert, ne? Aber also ich persönlich bei meinem Lauf, ich bin echt begeistert von den Dingern. Wie gesagt, nur für Wettkämpfe und so, ne? Aber klasse Sache. Wäre aber ein anderes Thema, ne? Und haben wir auch schon drüber gesprochen, wollen wir heute nicht. Ich weiß, du hast jetzt ja nicht mehr so super viel Zeit, ne? Denn du hast neben dem Laufsport ja noch eine andere große Leidenschaft. Und hier ist schon häufiger mal so was von Schwarz-Gelb und so zu hören gewesen. Und da ist noch irgendwie Fußball und alle rennen irgendwie so einem runden Ding dahinterher und sowas. Da bist du jetzt nicht mehr selber auf dem Platz aktiv, aber in der Organisation und musst jetzt ganz schnell zu BVB.
Wir haben heute Abend im Westfalenstadion haben wir die sogenannte Fan-Delegierten-Versammlung. Das heißt also, alle Fanclubs von Borussia Dortmund schicken 2 Delegierte dahin. Und heute Abend sind da Fanratswahlen. Das heißt also, da wird der Fanrat gewählt. Das ist der, also aus dem Kreis der Fanclubs werden 10 Fanclubs gewählt, die dann den Fanrat bilden. Und der Fanrat hat dann beratende und unterstützende Funktion im Vorstand von Borussia Dortmund. Das heißt, wir kümmern uns um die Fanbelange, um ganz alltägliche Dinge wie Einlasssituationen, Toiletten, ÖPNV, alles, was die Fans
Stadionwurst schmeckt nicht mehr oder
also,
sowas.
Also, Dinge, ja, wo gibt's harte Plastikbecher und wo gibt's dann nur weiche Plastik? Nee, also die ganze Dinge, aber auch ökologische Themen, also Nachhaltigkeitsthemen und so weiter. Ja. Wir versuchen einfach, und das geht bei Borussia Dortmund erfreulicherweise sehr gut, weil es auch noch einen Verein Borussia Dortmund gibt, neben der Aktiengesellschaft. Wir versuchen, die Fanbelange hochzuhalten und nicht einfach, dass das Ganze sich entwickelt, ohne dass auf die Bedürfnisse von uns Fans keine Rücksicht mehr genommen wird. Und das ist so eine Herzensangelegenheit von mir, wenn man einmal schwarz-gelb infiziert ist. Das gilt ja für andere Vereine, gerade im Ruhrgebiet. Und das Ruhrgebiet ist halt das Mekka des deutschen Fußballs ganz genauso.
Liebe Grüße nach München, ihr wisst Bescheid.
Das Herz des Fußballs schlägt im Pott.
Ne?
Obwohl Bremer Brücke ist auch toll, ne? Osnabrück muss man sagen, von der Atmosphäre. Wow. Atmosphäre schon sensationell.
Atmosphäre, ja, aber die Fahrstuhl, also Fahrstuhlmannschaft, ich glaube, der Begriff wurde für den VfL Osnabrück geprägt. Ich bin in Osnabrück aufgewachsen. Die Fans können dafür nichts, aber genau, also ich bin da auch schon ja sehr lange raus aus der Szene, aber als ich noch in Osnabrück zu Hause war, musste ich manchmal sagen, also wenn ich so oft, ja, quasi Bezirksmeister und mich dafür feiern lassen würde, wie das der VfL damals getan hat für irgendwelche drittklassigen Leistungen. Ah, da habe ich schon manches Mal gedacht, Fußball spielt man doch auch in der ersten und zweiten Liga. Warum sind wir immer zwischen zweiter und dann wieder dritter Liga unterwegs und hin und her und lassen trotzdem, na jetzt schweife ich ein bisschen ab und jetzt sind ganz viele in Osnabrück sauer auf mich, ne, und auch mein Kumpel Thomas, mein Klassenkamerad, großer VfL-Fan, würde jetzt sagen, fitschen als Maul, davon hast du keine Ahnung, das ist auch richtig so, von Fußball habe ich keine Ahnung. Deswegen mache ich einen Lauf-Podcast. So. Und du saust auf jeden Fall dahin und lässt dich jetzt zum Oberfan wählen oder Oberfan beauftragen
also
wählen?
Da, also unser Fanclub steht da zur Wahl und da ich der Delegierte bin oder so, kann das sein, dass ich habe schon einige Jahre in dem Fanrat mitgearbeitet und kandidiere jetzt wieder, aber ob ich dann gewählt werde, fahre gleich mit meiner Frau dahin, die ist auch Hardcore BVB und dann werden wir das sehen. Aber du wolltest noch meine Story aus dem Trainingslager hören.
Genau, das wäre nämlich dann der Abschluss, ne, damit du gleich auch in Ruhe losfahren kannst und ich habe hier auf jeden Fall meinen Podcast
gut zu Ende gebracht. 10 Jahre Trainingslager oder so waren immer ziemlich spannend und eine Geschichte ist mir noch so in Erinnerung geblieben, waren halt ein Haufen coole Jungs dabei, also Mittellangstreckler. Und die hatten für ziemlich viel Theater und Ärger bei dem Hausmeister-Ehepaar gesorgt, von dem Don Bosco, wo wir waren. Und irgendwie, dass der gesagt hat, also an euch werde ich im nächsten Jahr auf alle Fälle, ihr könnt euch eine neue Unterkunft fürs Trainingslager suchen. Und dann sind die am vorletzten Abend, sind die abends noch trainieren gegangen, ganz spät, laufen gegangen, noch ein kleines Läufchen machen. Und dann standen am nächsten Morgen bei dem Hausmeister ein Riesenstrauß Tulpen und Frühjahrsblühen auf dem Tisch. Ich bin aber am nächsten Morgen mit uns Betreuern und Trainern noch eine Runde laufen gegangen und entlang der ganzen Promenade am Bodensee, wo die ganzen schönen gepflanzten Beete waren von der Stadt Konstanz, war nicht eine blühende Pflanze mehr. Die haben wirklich, ich glaube, ich würde geschätzt sagen, haben die 500 Tulpen abgeschnitten, die gerade da 3 Tage gepflanzt waren und haben das ganze Don Bosco Jugendheim, haben die da mit diesen Tulpen dekoriert, als kleine Entschuldigung für ihr schlechtes Benehmen in den Tagen zuvor.
Okay, ob man das jetzt keiner gehört hat von den Leuten, die damals die Tulpen angepflanzt haben.
Ja, die Stadt Konstanz ist, glaube ich, ganz weit weg. Ist auch schon verjährt. Und könnte auch aus dem Mundraub durchgehen. Ja, das genau. war meine Story zu mir. Ja.
Sehr schön. Sehr schön. Wunderbar. Okay, lieber Hermann, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Weiterempfehlen. Ja, schreibt allen euren Freundinnen und Freunden eine WhatsApp-Nachricht, dass sie ja auch mal reinhören sollen. Ja, erzählt auf jeden Fall allen vom Projekt 10.000 mal 10.000. Laufen ist einfach.de, ne? Und wie gesagt, vielleicht habt ihr heute tatsächlich noch einen kleinen Motivationsschub bekommen dafür, dass euer Lauftraining für so vieles gut ist, was man vielleicht jetzt noch gar nicht so richtig überblicken kann. Ne? Ich fand's klasse, lieber Hermann. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Gleich natürlich viel, viel Spaß. Ganz viele Grüße auch natürlich an deine Frau und an eure Kinder und sowas. Finde ich saugut, was du hier alles für Geschichten zu erzählen hast. Und ich hoffe, wir laufen uns dann mal bei irgendeinem Wettkampf über den Weg. Ne? Und wie gesagt, ne, wenn deine Tochter mich überholt, darfst du mir gerne auf die Schulter klopfen und mich mal mitleidig angucken.
Das ist in Ordnung. Hat mir auch einen Riesenspaß gemacht oder so. Und Jan, ich muss dir einfach sagen, das geht total einfach mit dir, weil man da so ins Erzählen und ins Plaudern kommt. Und es ist für mich eine tolle Erfahrung und ganz großes Erlebnis für mich. Danke. Alles Gute.
Für mich auch.
Bleibt gesund, ihr Lieben.
Tschüss. Ciao. Schönen Abend noch. Ciao.